Vis-à-vis.
Freiheit hat Ex-Kanzlerin Merkel ihre Autobiografie betitelt. Eine satirische Biografie hat der Autor Frechheit genannt. Wenn Sie Ihre Merkel-Biografie auch nur mit einem Wort überschreiben müssten, welches würden Sie wählen?
Wahrheit.
Zwischen Legende und Wirklichkeit haben Sie Ihr Buch untertitelt. Und damit niemand auf die falsche Fährte gerät, steht ausdrücklich drunter eine kritische Biografie. Jede und jeder Mächtige strickt natürlich gern Legenden und weicht damit ein Stück von der Wahrheit ab. Helfer dabei gibt es immer reichlich, es fällt ja was ab. Gibt es in diesem Nebel überhaupt die Wirklichkeit, die Sie versprechen?
Ja, die gibt es immer. Die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit und sie ist übrigens das Einzige, was existiert. Und das ist das, was Politiker manchmal vergessen. Sie meinen, sie können die Wirklichkeit bestimmen. Nein, nein, sie agieren in der Wirklichkeit und die Wirklichkeit bestimmt sie auch ein Stück weit. Also insofern, nein, Wirklichkeit ist da und ein Historiker kann die Wirklichkeit ermitteln mit seinen Möglichkeiten.
Zwei Seiten Literaturverzeichnis, gut 400 Zitatnachweise hängen an Ihrem Buch dran. Wie nahe konnten Sie Angela Merkel damit kommen und also auch der Wirklichkeit?
Sehr nah, weil ich bin es gewohnt, aus Quellen zu arbeiten. Und wenn man aus Quellen arbeitet, dann lässt man sich auch nicht von politischen Usancen oder von dem Schein trügen, sondern man sieht, was wirklich geschehen ist. Man muss nur Quellen auswerten können und damit arbeiten können, dann kommt man sehr nah den Dingen.
Sie formulieren zuweilen sowas wie, damit war ihr klar oder sie wusste also. Geraten Sie da nicht eher ins Literarische?
Na, eine gute Biografie hat immer etwas Literarisches. Man soll sie lesen können, man soll auch ein plastisches Bild bekommen. Die Frage ist ja nur die, kann ich diese literarische Formulierung auch belegen, beziehungsweise zielt, ist sie nur reine Fantasie oder ist sie eben doch Wirklichkeit, nur anders formulierte Wirklichkeit? Und das ist es. Und Sie haben hingewiesen, dass es so viele Anmerkungen gibt und so viele Verweise gibt. Das hat damit zu tun, dass ich auch wirklich alles belege, was ich behaupte.
Ihr Buch ist am selben Tag erschienen wie die offizielle Merkel-Biografie oder die Autobiografie von Angela Merkel. Bilden die beide die Wirklichkeit ab? Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen oder was würden Sie meinen?
Das liegt im Auge des Lesers. Das muss der Leser entscheiden. Das will ich nicht vorgeben. Ich kann nur sagen, ich habe getreu der Zunft klar und deutlich gearbeitet. Das, was ich tun kann, habe ich getan.
Das Leben der Angela Merkel in der DDR war ein ziemlich unauffälliges, würde ich nach der Lektüre Ihres Buches sagen. Das gehört ja zur Biografie ganz zwingend dazu. Es soll ja keine rein politische sein. Es gab diese und jene Privilegien in der DDR. Das nichts Besonderes. Für die Familienverhältnisse kann keiner was. Aber es deutete damals wenig darauf hin, dass aus Angela, sprach man das in meiner Region aus, mal eine bedeutende Persönlichkeit werden würde, oder?
Eigentlich nicht und ein bisschen vielleicht doch schon, weil ein Mitschüler hat mal formuliert, Angela möchte immer die Erste sein, egal wo du sie hinsetzt, sie will die Beste sein und wenn sie denn Physik betreibt, dann will sie den Physik-Nobelpreis. Also der Ehrgeiz, der war schon da.
Richtig aufgegangen ist der Stern der Politikerin Angela Merkel dann mit dem Sturz von Helmut Kohl, zu dem sie gehörig was getan hat und mündete schließlich in ihrer Kanzlerschaft. Da gab es ein paar Schwierigkeiten dazwischen, das müssen wir jetzt nicht alles aufdröseln. Diese folgten dann weitere Amtszeiten. Dabei entwickelte sie sich zu einer Vertreterin des postdemokratischen Politikertyps, so konstatieren Sie. Was meinen Sie damit?
Also der postdemokratische Politikertyp ist ein Politiker, der nicht mehr traditionell Parteien und Parteiprogrammen verhaftet ist, sondern der versucht, in einer unübersichtlichen Welt Macht durchzusetzen, sich zu orientieren daran, wie man Macht erhält. Und das Wichtigste ist, er kommt zunehmend ohne das Parlament aus.
Dabei war das mal anders, würde ich sagen. Es gab einen berühmten Leipziger Parteitag der CDU, der schon sehr programmatisch war, woran Frau Merkel ja einen ordentlichen Anteil hatte.
Ja, sie wollte damals die Reformerin sein. Sie wollte dann als Kanzlerkandidatin Reformkanzlerin werden. Und sie ist ja hochlernfähig, sie hat gelernt plötzlich, dass das beinahe schiefgegangen wäre. Sie hat nämlich die sicher geglaubte Wahl fast verloren. Gerhard Schröder hat damals eine aufsehenerregende Aufholjagd hinbekommen und sie hat begriffen in dem Moment, wenn ich mit einem klaren Ziel, mit einer klaren Kontur in den Wahlkampf gehe, dann kann es mir passieren, dass ich verliere. Am besten, ich schwebe über den Parteien, am besten, ich bin die Präsidialkanzlerin, am besten, na wie war ihr Spruch 2013, ihr Slogan, Sie kennen mich, das ist kein politischer Spruch, das ist ein Spruch, vertrauen Sie mir, ich werde schon das Richtige machen, Sie kennen mich ja.
Am Ende stand dann so etwas wie dieses Fazit, das die internationale Wochenzeitung The Economist im Spätherbst 2024 gefällt hat, ein ziemlich vernichtendes Urteil. Frau Merkel habe Deutschland wie in einer Scheinwelt geführt und wörtlich ließ es ein ausgedehntes geopolitisches und wirtschaftliches Nickerchen genießen, aus dem es noch erwachen muss. Das hat der Verlag auf den Rücktitel Ihres Buches gedruckt. Stimmen Sie diesem Urteil zu?
Ja, absolut. Also ich fand damals, als ich hatte das Buch ja gerade beendet und im Grunde stellt ja das Buch auch die Entwicklung dar. Angela Merkel kam als Kanzlerin an die Macht, als Deutschland so gerade aufhörte, der kranke Mann Europas zu sein, und sie hört auf als Kanzlerin, da ist Deutschland dann wieder der kranke Mann Europas. Und diese Entwicklung stellt das Buch ja auch dar. Und ich war fasziniert, dass der Economist zu einer ähnlichen Einschätzung kommt.
Vis-à-vis im Gespräch mit Klaus-Rüdiger May, Germanist, Historiker, Philosoph, Krimi- und Sachbuchautor über seine Angela-Merkel-Biografie. Die jüngsten Konjunkturprognosen der Wirtschaftsinstitute verheißen denn auch nichts Gutes. Von Stagnation seit 5 Jahren ist die Rede, so lange wie nie in der deutschen Nachkriegsgeschichte, von schleichender Deindustrialisierung. Wie viel Anteil an dieser aktuellen Situation würden Sie tatsächlich der Langzeitkanzlerin zuschreiben?
Also man muss nur einen Fakt sich vor Augen halten, und zwar während noch in den 80er, 90er Jahren der Welthandel die Globalisierung der Wohlstandstreiber war, ist er das nicht mehr. Wohlstandstreiber sind 2 Dinge. Erstens verlässliche, billige Energie und zweitens Innovationsfähigkeit der Firmen, die auch in der Lage sind, die Innovationen sehr schnell in den Markt zu überführen. Und da Energie eine so wichtige Rolle spielt, ist die Energiewende, die Angela Merkel 2011 ausgerufen hat, eigentlich für die deutsche Wirtschaft vernichtend.
Immerhin haben ja aber andere Bereiche durchaus Wachstum zu verdanken. Der öffentliche, der halböffentliche Sektor, Regierungsstellen wurden ausgebaut, noch nie so viele Berater engagiert und derart viele Meinungsumfragen in Auftrag gegeben wie unter Angela Merkel. Wird am Ende vielleicht noch von der Ampel überboten, aber hat Angela Merkel das Regieren nach Mehrheitsstimmung erfunden und zur Blüte geführt?
Ob erfunden, weiß ich nicht, aber zur Blüte geführt auf alle Fälle. Denn ihre Vorstellung bestand ja darin, man kann nicht gegen den Zeitgeist regieren. Nur hat sie nicht den Zeitgeist befragt, sondern den veröffentlichten Zeitgeist. Das, was sozusagen Medienmeinung war. Und sie hat ja in ihrer Regierung eine enge Symbiose vollbracht mit den Medien. Und es war ihr immer wichtig, was schreibt man über sie, wie sind die Bilder. Und danach hat sie ihr Regierungshandeln auch ausgerichtet. Und meine These ist im Übrigen, dass ihre erste Frage nicht war, was nutzt dem Land oder was schadet dem Land, sondern was nutzt mir und was schadet mir.
Das könnte man eigentlich Populismus nennen, oder?
Ja, natürlich. Es ist eine Form auch von Populismus. Vor allen Dingen ist es der Populismus der Macht, an der Macht zu bleiben. Angela Merkel hat es oft betont und man hat es ihr immer gerne zugeschrieben, dass sie die Dinge vom Ende her bedenkt. Ich habe lange überlegt, was das bedeutet. Also sie kann sich ja schwer für Gott halten, denn Gott allein kennt das Ende der Geschichte. Nein, es meint von der Frage angefangen, was nutzt, was schadet mir. Das Ende ist der Moment, wo eine Bewegung, eine politische, eine wirtschaftliche Bewegung deutlich wird, in welche Richtung sie geht. Dann entscheidet sie. Und so lassen sich auch die jähen Kehrtwendungen und Veränderungen ihrer Politik erklären, dass plötzlich deutlich wurde in einer bestimmten Krise, wohin läuft der Hase. Und dann hat sie sich entschieden.
Das muss doch aber auch einen Nerv getroffen haben. Sie ist 4-mal gewählt worden. Also Zustimmungswerte hatte sie, da träumen heute die meisten von.
Ja, aber ab 2017 abnehmend, nicht? Also 2013 ist der Höhepunkt, da hat sie fast die absolute Mehrheit und sie hat natürlich gelebt von den Schröderschen Reformen. Das heißt, die Agenda 2010 hat funktioniert, es war viel Geld da, man konnte alle Widersprüche mit Geld zukleistern, das ist nun am Ende. Und es gab einen Pakt zwischen den Deutschen und Angela Merkel, der lautete: Also es funktioniert doch alles, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Frieden meine Politik machen, dann lasse ich euch auch mit dem politischen Kram in Ruhe. Es war die Regierungsform der Entpolitisierung.
Es gab mal einen Bundespräsidenten, und damit sind wir vielleicht bei dem, was man heute tun müsste, der hat damals der gesamten politischen Führung ein Ungenügend ins Zeugnis geschrieben und fürs ganze Land einen Ruck gefordert. Die berühmte Ruckrede. Nun würde ich vom amtierenden Präsidenten nie ein böses Wort über Regierende oder Ex-Regierende erwarten. Aber brauchen wir nach 16 Jahren Merkel und verpfuschter Ampel wieder einen Ruck, eine neue Agenda 2030, um einen anderen Bezug zu nennen?
Natürlich, weil die Welt hat sich verändert. Auch unsere Stellung in der Welt, nicht nur politisch, auch wirtschaftlich, hat sich vollkommen verändert. Wir müssen diesen Veränderungen Rechnung tragen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Energiefrage, die bestimmend ist, die existenziell ist, dass die auf rationale Grundlagen gestellt wird. Also wir schrägeln ja momentan vorbei an einem Blackout, vor dem nächsten Blackout, der jeden Moment auch passieren kann, weil unsere Energieversorgung nicht sicher ist. Als Beispiel, ich könnte das noch in andere Bereiche weiter einblenden. Nur, es ist das Problem, dass wir wirklich unsere wirtschaftliche Grundlage überdenken müssen, dass wir sichere, verlässliche Energie brauchen, dass wir eine Entbürokratisierung brauchen. Das muss jetzt geschehen und die deutsche Wirtschaft muss wieder wettbewerbsfähig werden, was sie momentan nicht immer weniger ist.
Wenn Sie die Bilanz der Kanzlerin Merkel ganz knapp ziehen müssten, größte Leistung, größter Mangel?
Größte Leistung, Weltfinanzkrise 2008. Das war richtig, was sie gemacht hat, auch mit der in Anführungsstrichen Lüge, die Sparguthaben sind sicher, kein Staat hätte sie garantieren können, auch nicht der Deutsche, aber es war richtig, dass sie diese psychologische Wirkung entfaltet hat mit diesem Satz. Also das größte Leistung, die Entpolitisierung der deutschen Gesellschaft durch die Vorstellung der Alternativlosigkeit, was dann in ihren, ich nenne das in der Biografie die vier Sargnägel Deutschlands, was dann in der Energiewende, was dann in der Euro-Rettung, was dann in der Migrationsfrage und letztendlich in der Pandemiefrage zum Tragen kam.
Merkel-Fan oder Gegner, Ihr Buch kann in Teilen auch als historischer Exkurs gelesen werden. Man erfährt eine Menge über DDR-Alltag, Opposition zur Biermann-Ausbürgerung, tapfere Künstler wie Bettina Wegner oder die Renfmusiker, untadelige Schriftsteller wie Franz Fühmann. Wäre das mal ein eigenes Buch wert?
Aber ja, es wird ein eigenes Buch dazu kommen, aber mehr verrate ich nicht an dieser Stelle. Nur so viel, man wird sich noch etwas gedulden müssen. Im Jahre 2026 kommt das Buch über all das, was Sie gerade erwähnt haben, heraus.
Dann reden wir vielleicht nochmal miteinander.
Das wird mich sehr freuen.
Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.